Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Unsere heutige Wissenschaftsecke befasst sich unter verschiedenen Aspekten mit einem Phänomen, von dem manche sagen, es würde immer häufiger. Dass nämlich das Gesagte nicht wahr ist. Ein amerikanischer Präsident hat den Umgang mit diesem Phänomen gleich auf zwei Seiten bis zum geht nicht mehr perfektioniert. Konnte er innerhalb einer Pressekonferenz hemmungslos einfach Unwahres zu Wahrem erklären? Hat er in der gleichen Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, in der eine Behauptung über die Wahrheit gesteckt hat, dies einfach als Fake News bezeichnet, und das war für ihn Grund genug, sich damit nicht weiter befassen zu müssen. Und so leben wir denn in einer Zeit, in der es immer schwieriger geworden ist, das Wahre und das Unwahre als solches zu erkennen. Aber wir wollen uns nicht mit den politischen Dimensionen von Wahrheit und Lüge befassen, sondern mit den Forschungen, die sich damit auseinanderzusetzen versuchen. Und das ist gar nicht so einfach. Denn wie kommt es eigentlich, dass wir lügen, dass wir die Wahrheit oder das Reale verdrehen? Dabei sind sich alle einig, jeder Mensch lügt, der eine mehr, der andere weniger. Warum aber gibt es Menschen, die mehr lügen und andere, die weniger lügen? Mit dieser Frage haben sich Forscher der Universitäten in Würzburg, Bonn und Oxford auseinandergesetzt und sich die Frage gestellt, ob und welchen Einfluss das Elternhaus und die Erziehung auf die Häufigkeit von Lügen haben. Ob also jemand eher ein Lügenbaron wird oder eben nicht. Die Antworten auf diese Fragen waren so: Kinder aus reichen Haushalten sind ehrlicher und auch der Erziehungsstil wirkt sich in der Neigung zum Lügen aus. Ein verständnisvoller Erziehungsstil und ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Erziehenden und den Kindern mindert die Neigung zum Lügen. Herausbekommen haben die Forscher das mit Hilfe von Daten über 700 Familien, die nach Einkommen, Bildungsstand, der familiären Situation, dem Erziehungsstil und dem Verhalten von Eltern und Kindern befragt worden waren. Und diese Daten wurden verglichen mit einem Experiment, mit dem die Neigung der Kinder zum Lügen erforscht worden ist. Dieses Experiment ist eigentlich ganz einfach. Die Kinder sollten mit einem einfachen Würfel würfeln und vor dem Wurf das Ergebnis vorhersagen. Stimmten Vorhersage und Würfelergebnis überein, bekamen die Kinder eine Prämie. Allerdings waren die Kinder bei der Vorhersage und dem Würfeln unbeobachtet. Das heißt, ihre Aussage, sie hätten das Würfelergebnis richtig vorhergesagt, konnte nicht überprüft werden. Geht es nach der Statistik, hätten die Kinder die Würfelergebnisse eigentlich zu etwa einem Sechstel richtig vorhersagen müssen. 16 2/3%. Tatsächlich aber haben die Kinder zu mehr als 60% behauptet, das Würfelergebnis richtig vorhergesagt zu haben. Ein Großteil der Kinder hatte also gelogen, und aus der Zuordnung zu den familiären Informationen konnte man zu dem schon genannten Ergebnis kommen. Bleibt diese Neigung aber auch erhalten? Und die Antwort hierauf ist eindeutig nein. Um das herauszubekommen, wurde ein Teil der Kinder aus Haushalten mit sozial schwachen oder bildungsfernen Familien über ein Jahr in einem Mentoring-Programm einbezogen, indem sie einen Nachmittag pro Woche mit einem ehrenamtlichen Mentor verbracht haben und gemeinsam soziale Aktivitäten wie Kochen, Fußballspielen oder Basteln unternommen haben. Das Ziel war, den Horizont der Kinder durch sozialen Umgang mit einer neuen Bezugsperson zu erweitern und ihm ein warmes und vertrauensvolles Umfeld zu bieten. Der andere Teil der Kinder nahm an diesem Programm nicht teil. Das Ergebnis war eindeutig. Kinder, die an diesem Mentoring-Programm teilgenommen hatten, logen danach nur noch zu 44%. Die aus der Kontrollgruppe ohne Mentoring taten das zu 58%. Anders gesagt, die Präferenz zur Ehrlichkeit war gewachsen. Und da die Untersuchung erst gut 4 Jahre nach Abschluss des Mentoring-Programms erfolgte, kann man sogar sagen, dass die Verhaltensänderung durch das Programm langfristig wirkt. Einer der beteiligten Forscher, Fabian Kosse von der Universität Würzburg, hat diese Ergebnisse so zusammengefasst, dass die Präferenz für Ehrlichkeit durch geeignete Maßnahmen verändert werden kann. Die frühkindliche Erziehung kann also nicht nur die Leistungen eines Kindes verbessern, sondern auch deren soziales und moralisches Verhalten. Was diese Studie natürlich nicht untersucht hat, war die Frage, wie lange solche Veränderungen möglich sind, ob also auch Erwachsene noch ehrlicher gemacht werden können. Aber dieser Frage wird sich ja vielleicht eine andere Studie dereinst mal widmen. Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, denken wir ja in erster Linie daran, wie wir mit Hilfe der Informationstechnik mehr erfahren können, uns besser informieren können, klüger werden sozusagen. Tatsächlich ist künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Wahrheit und Lüge aber durchaus doppelgesichtig. Einerseits beschert sie uns ganz neue Formen der Lüge. Ein Stichwort hierfür ist Fake News. Also Desinformation, die zum Beispiel mit der Absicht erstellt wird, Menschen zu beeinflussen, Zweifel an Institutionen, Personen oder Entscheidungen zu verursachen. Ein zweites Stichwort ist Deepfake, also völlig realistisch wirkende Medieninhalte wie Bilder, Fotos, Audio- und Videodateien, die mithilfe der künstlichen Intelligenz erzeugt oder verändert worden sind. Alles das gaukelt uns dann eine Wahrheit vor, die keine ist. Was diese Möglichkeiten für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an Chancen und Risiken bedeuten, zeichnet sich erst langsam ab. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung hat dieses Feld im Auftrag von TA Swiss, der Stiftung für Technologiefolgenabschätzung, einem Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften in der Schweiz, zu beleuchten versucht. Und zwar mit Hilfe einer repräsentativen Befragung von 1300 Schweizerinnen und Schweizern. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind im Internet verfügbar unter der Überschrift Deepfakes und manipulierte Realitäten, Technologiefolgenabschätzung und Handlungsempfehlungen für die Schweiz. Ein Ergebnis ist, dass der Begriff Deepfakes für viele Menschen noch unbekannt ist. Nur etwa die Hälfte der Befragten konnte damit etwas anfangen. Und nur eine sehr kleine Minderheit von etwa 3% hatte bereits Erfahrungen mit dem Erstellen oder Verbreiten von Deepfakes. Und ein Versuch hat bewiesen, dass Deepfakes von realen Videos praktisch nicht mehr unterschieden werden können. Weiterhin untersuchte die Studie auch die aktuelle und zukünftige Rolle von Deepfakes im Justizwesen, Journalismus, in der Politik sowie in der Wirtschaft. Wobei hier mit Vertreterinnen der jeweiligen Bereiche Expertinnen-Interviews und Umfragen geführt oder Literaturrecherchen durchgeführt wurden. Im Journalismus und in der Politik werden Deepfakes in erster Linie als Risiko betrachtet und häufig auch dem Themenkomplex Desinformation zugeordnet. Die interviewten Journalistinnen betonten besonders die Wichtigkeit einer Sensibilisierung des Publikums für Deepfakes sowie die Notwendigkeit der Wissensvermittlung zur Überprüfung von Inhalten und ihrer Echtheit. Schweizer Parlamentarierinnen und Angehörige der Bundesverwaltung äußerten in einer separaten Umfrage die Sorge, dass Deepfakes negative Auswirkungen auf die Funktionsträgerinnen selbst, die Demokratie und die politischen Institutionen nehmen könnten und es gegenwärtig nur selten konkrete Schutzmaßnahmen gibt. Dass Deepfakes aber mehr als nur Risiko und Desinformation sein können, zeigen die Analysen zu den Bereichen Recht und Wirtschaft. Während einige Anwendungsfälle von Deepfake-Technologien klar ins rechtlich Unerlaubte fallen, sind Deepfakes in anderen Fällen von der Meinungs-, Informations- und Kunstfreiheit oder dem Urheberrecht geschützt. Insbesondere beim Blick auf den Einsatz von Deepfake-Technologien in der Wirtschaft macht die Studie deutlich, dass diese auch enormes kreatives und ökonomisches Potenzial besitzen. Dennoch sehen die befragten Personen aus der Wirtschaft durchaus die Gefahr, die von Deepfakes ausgehen, und weisen auf Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Wirtschaftskriminalität sowie Identitätsbetrug und Identitätsdiebstahl, Rufschädigung von Unternehmen, Täuschung von Mitarbeitenden oder Einsatzzwecke im Rahmen der Wirtschafts- und Industriespionage hin. Die Autoren der Studie leiten aus den Befunden 4 Handlungsempfehlungen ab. Erstens: Staatliche Bemühungen zur Plattformregulierung sind unerlässlich für einen nachhaltigen Umgang mit Deepfake-Technologien. Dazu gehört unter anderem die Löschung oder Sperrung gemeldeter Deepfakes sowie ein Meldesystem rechtswidriger Inhalte und Transparenzvorgaben. Zweitens: Bildungsangebote sollen verbessert werden, um die Selbstverantwortung der Bürgerinnen zu verbessern. Stichworte sind Medienkompetenz und Opferberatungsstellen. Drittens: Organisationen in allen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft sollen sich auf die zunehmende Verbreitung von Deepfakes vorbereiten, zum Beispiel durch Risikoabschätzungen und präventive Maßnahmen. Und schließlich viertens: Die Journalistinnen sollen die journalistischen Standards hochhalten zur besseren Erkennung von Deepfakes und zur Aufklärung über gefälschte Inhalte. Diese Empfehlungen sind angesichts der Vielfalt der Erscheinungsformen von Deepfakes zugegeben sehr allgemein. Und die Geschwindigkeit der Entwicklung wird damit kaum allein bewältigt werden können. Übrigens ist auch eine Kurzfassung dieser Studie unter dem Titel »Augen und Ohren auf dem Prüfstand« bei der TA Swiss unter folgender Internetadresse verfügbar: https://zenodo, ich buchstabiere, Zeppelin, Emil, Nordpol, Otto, Dora, Otto.org. Neben diesen neuen Formen der Lüge und der Täuschung kann künstliche Intelligenz aber auch genutzt und entwickelt werden, um Lüge und Täuschung zu enttarnen. Einen solchen Algorithmus hat Professor Dr. Nils Köbis vom Research Center for Trustworthy Data, Science and Security der Universitätsallianz Ruhr gemeinsam mit Kolleginnen aus Würzburg, Berlin und Toulouse entwickelt. Dieser Algorithmus erkennt Lügen deutlich besser, als Menschen das können. Eine entsprechende Technik, ob dieselbe, weiß ich nicht, ist wohl schon im Einsatz, beispielsweise in der Auswertung von automatisierten Befragungen von Einreisewilligen an den EU-Außengrenzen in Ungarn, Griechenland und Litauen, um herauszufinden, ob zutreffende Angaben gemacht werden und um Reisende mit kriminellen Absichten zu identifizieren. Dabei stellt sich dann die Frage, was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn ein solches Instrument zur Verfügung steht. Wie wird es genutzt? Das hat die Gruppe um Professor Dr. Köbis mit 2040 Probandinnen in den USA zu ermitteln versucht. Und das Ergebnis ist, dass ohne ein solches Instrument die Neigung gering ist, jemandem vorzuwerfen, er würde lügen. Mit solchen Algorithmen dagegen erhöhen sich die Anschuldigungsraten, jedenfalls bei denjenigen, die solchen Technologien gegenüber aufgeschlossen sind. Zwar folgt die Gesamtheit der Probandinnen den algorithmischen Empfehlungen signifikant häufiger, wenn sie die Wahrheit und nicht die Lüge vorhersagen. Wer aber die Technologie befürwortet, und das war rund ein Drittel der Probandinnen, der folgt der Empfehlung des Algorithmus unabhängig davon, ob dieser die Wahrheit oder die Lüge vorhersagte. Wegen dieser Auswirkungen der Nutzung solcher Instrumente auf die zwischenmenschliche Kommunikation fordern die Wissenschaftlerinnen, dass die Politik Maßnahmen erwägen sollte zum Schutz der Privatsphäre und des Vertrauens der Verbraucher, den rechtlichen Rahmen für Anschuldigungen überdenken und den verantwortungsvollen Einsatz der KI fördern sollte, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Dabei geht es um Fragen der rechtlichen Haftung, des öffentlichen Vertrauens und der Folgen von falschen Anschuldigungen. Darüber hinaus unterstreicht die Studie, wie wichtig es ist, sich mit den ethischen Grundsätzen zum Einsatz von KI in der Lügenerkennung auseinanderzusetzen. Ein proaktiver Ansatz zur Gestaltung der politischen Landschaft in diesem Bereich wird entscheidend sein, um die potenziellen Vorteile dieser Technologien zu nutzen und gleichzeitig ihre Risiken zu minimieren. In eine ganz ähnliche Richtung gehen die Ergebnisse von Forschungen der Universitäten Marburg und noch einmal Würzburg, mit denen grundsätzliche Einwände gegen einen ungeregelten Einsatz von KI-Lügenerkennungssystemen geltend gemacht werden. Nach Auffassung der beiden verantwortlichen Professoren, Christina Suchotzki aus Marburg und Matthias Gamer aus Würzburg, eignet sich diese Technik zwar als potenziell wertvolles Instrument für die Grundlagenforschung, mit dem die Wissenschaft bessere Einblicke in die psychologischen Mechanismen gewinnen kann, die der Täuschung zugrunde liegen, gegen den Einsatz in der Praxis sprechen nach ihrer Auffassung aber drei zentrale Probleme. Erstens die mangelnde Erklärbarkeit und Transparenz der Algorithmen, bei denen oft nicht erkennbar sei, wie sie zum Ergebnis kommen. Selbst die Entwickler könnten das oft nicht mehr nachvollziehen. Zweitens das Auftreten von Verzerrungen, das heißt die nicht einmal bewusste Übernahme von menschlichen Vorurteilen oder Stereotypen in die Algorithmen durch die Daten, mit denen sie trainiert werden. Und drittens die Tatsache, dass es keine eindeutigen Indizien oder eine Kombination von Indizien gibt, die auf eine Täuschung hinweisen. Es gibt anders gesagt keinen hinreichend zuverlässigen Beweis für eine Täuschung, weswegen auch diese Technologien Fehler nicht hinreichend sicher ausschließen können. Die Empfehlung ist daher, dass die KI-gestützte Lügenerkennung nur in stark strukturierten und kontrollierten Situationen eingesetzt werden sollten. In diesen nämlich könnte es möglich sein, die Zahl alternativer Erklärungen zu minimieren. Wir kommen noch einmal kurz auf die vorhin schon besprochenen Deepfakes zurück, und zwar speziell diejenigen, die Stimmen betreffen. Da gibt es ein Forschungsergebnis der Universität Zürich, dessen Bedeutung im Moment vermutlich noch gar nicht so richtig eingeordnet werden kann. Und zwar hat Frau Dr. Claudia Roswandowitz herauszubekommen versucht, ob das menschliche Gehirn zwischen der menschlichen Stimme und dem Stimmklon, also dem Stimmenfake, unterscheiden kann. Zwar sind die neuesten Algorithmen zur Stimmsysteme inzwischen so leistungsfähig, dass Menschen die geklaute Identität eines Stimmklons häufig als natürlich akzeptieren, also bewusst keinen Unterschied feststellen können. Die Forscher haben aber auch festgestellt, dass das Gehirn auf die Deepfake-Stimmen anders reagiert als auf natürliche Stimmen. Sie testeten zunächst mit psychoakustischen Methoden, wie gut die menschliche Identität in den imitierten Stimmklonen erhalten bleibt. Dazu nahmen sie die Stimmen vier männlicher Sprecher auf und generierten mithilfe von Computeralgorithmen Deepfake-Stimmen dieser Sprecher. Im Experiment hörten 25 Probandinnen mehrere Stimmen und sollten entscheiden, ob zwei Stimmen identisch waren oder nicht. Dabei gab es zwei Aufgaben. Entweder sollten sie die Identität von zwei natürlichen Stimmen oder einer natürlichen und einer Deepfake-Stimme abgleichen. Dabei zeigte sich, dass die Deepfake-Identitäten in zwei Dritteln der Fälle korrekt zugeordnet wurden. Also als Deepfakes hat das Gehirn darauf reagiert. Dr. Roswandowitz sagte dazu: Dies verdeutlicht, dass aktuelle Deepfake-Stimmen zwar nicht perfekt die Identität imitieren, aber das Potenzial haben, die Wahrnehmung von Menschen zu täuschen. Zitat Ende. Um dem noch weitere nachzugehen, hat sie dann ermittelt, welche Gehirnareale abweichend auf Deepfake-Stimmen und natürliche Stimmen reagieren. Sie fand zwei Areale, die den Fake offenbar erkennen. Einmal der sogenannte Nucleus accumbens, der ein wichtiger Bestandteil des Belohnungssystems im Hirn ist, und zum anderen der auditorische Kortex, der Geräusche analysiert und offenbar bei den Deepfake-Stimmen versucht, das fehlerhafte akustische Signal des Fakes auszugleichen. Dazu sagte Dr. Roswandowitz zusammenfassend, ich zitiere, der Mensch kann also nur teilweise durch Deepfakes getäuscht werden. Besonders die neuronalen Mechanismen, die bei der Verarbeitung von Deepfakes identifiziert wurden, verdeutlichen die menschliche Widerstandsfähigkeit gegenüber gefälschten Informationen, die uns im Alltag immer häufiger begegnen. Zitat Ende. Es wird spannend sein, die Entwicklung zu beobachten, ob die Algorithmen so gut werden, dass sie das Gehirn langfristig überlisten werden, oder ob die Lernfähigkeit unseres Gehirns vielleicht, wie sagt man so schön, die Augenhöhe oder sollte man hier besser sagen, die Ohrenhöhe sicherstellen kann. Zum Schluss unserer heutigen Wissenschaftsecke wollen wir uns mit einer ganz anderen Ausprägung des Unterschieds zwischen Gesagtem und Gewusstem befassen, der Ironie. Zugegeben, Ironie und Lüge sind zwei ganz verschiedene Phänomene. Bei der Lüge will man ja, jedenfalls in der Regel, gerade vermeiden, dass der Gesprächspartner die Differenz zwischen Gesagtem und Gewusstem erkennt. Bei der Ironie ist es, auch wieder in der Regel, genau andersherum. Der Sprecher sagt zwar etwas anderes, als er meint, aber er will, dass der Gesprächspartner genau das auch erkennt. Das ist schon eine ganz besonders komplizierte Form der Äußerung und der Kommunikation. Und deswegen ist es wohl auch besonders häufig, dass der Kern einer ironischen Äußerung nicht erkannt wird. Und vermutlich genau aus diesem Grund dauert es auch besonders lange, bis wir Ironie als solche erkennen können. Die Psychologie geht davon aus, dass Kinder erst etwa im Alter von 6 bis 8 Jahren ironische Äußerungen als solche verstehen können. Erwachsene dagegen verstehen ironische Bemerkungen meist, leider auch nicht immer. Das heißt, sie erkennen, dass der Sprecher etwas anderes meint, als er wörtlich sagt. Und hier ist der Zusatz wörtlich besonders wichtig. Denn wenn der Hörer den Sprecher versteht, sagt der für ihn ja auch etwas anderes. Und Erwachsene erkennen zumeist auch, warum der Sprecher eine ironische Äußerung nutzt. Zum Beispiel, um witzig zu sein und das Gespräch auf diese Art aufzulockern, zu entspannen oder um in einer nicht verletzenden Art und Weise Kritik äußern zu können. Oder aber, um soziale Bindungen zu stärken. Dr. Julia Fuchs von der Universität Leipzig beschäftigt sich mit den Gründen für das späte Verstehen von Ironie bei Kindern. Also etwa der Frage, ob es an den kognitiven Fähigkeiten von Kindern liegt, die erst spät ausgebildet werden. Sie hat hierfür eine neuartige Methode für die Untersuchung des kindlichen Ironieverstehens entwickelt. Die Kinder bekommen eine Objektwahlaufgabe, bei der sie explizit über ironische Äußerungen nachdenken und sich dazu entscheiden müssen. Verbunden damit sind implizite Maße, nämlich das Eye-Tracking und die Pupillometrie. Diese Methode ist im Juni auf einer Tagung der wissenschaftlichen Welt vorgestellt worden und soll nun genutzt werden. Dr. Fuchs verspricht sich damit ganz neue Erkenntnisse zum kindlichen Ironieverstehen. Vor allem will sie herausfinden, ob Kinder schon früher, etwa im Alter von 3 Jahren, erst Ironieverstehenskompetenzen zeigen, was sie mit der Eye-Tracking-Methode, also dem Beobachten der Augenbewegungen, herauszubekommen hofft. Wir werden über die Fortschritte dieser Forschung sicherlich berichten, wenn sie uns vorliegen. Auch mit Ironie beschäftigt sich eine Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die gemeinsam mit dem Institut für Berufsbildung erstellt worden ist und das Ziel hatte, herauszubekommen, welche Arten von Humor in Arztpraxen besonders hilfreich sind. Man weiß schon seit langem, dass Humor den Beschäftigten im Gesundheitswesen hilft, Stress zu bewältigen. Und das wird nicht nur im Gesundheitswesen so sein. Der Psychologe Professor Dr. René Preuer von der Universität Halle-Wittenberg sagt dazu allerdings, man weiß noch wenig über die Folgen verschiedener Arten von Humor. Dabei dürfte es einen großen Unterschied machen, ob ich in einer bestimmten Situation mit Wortwitz oder mit Sarkasmus reagiere. Im Austausch mit kranken Menschen braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl. Ende des Zitats. Um mit dieser Frage weiterzukommen, haben die Professoren Preuer und Julia Räke eine Online-Umfrage bei mehr als 600 medizinischen Fachangestellten durchgeführt. Ziel war es, den Zusammenhang zwischen Jobzufriedenheit und verschiedenen Arten von Humor besser zu verstehen. Neben ihren Humorvorlieben gaben die Befragten zum Beispiel Auskunft über ihr persönliches Wohlbefinden am Arbeitsplatz und wie kompetent sie sich bei ihrer Arbeit fühlen. Bevorzugten die Befragten positiven und wohlwollenden Humor, waren sie in der Regel auch zufriedener mit ihrer Arbeit. Aber nicht nur das, Zitat: Diese Personen erhielten mehr positives Feedback und hatten eher das Gefühl, mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zu leisten. Zitat Ende. Das sagte Julia Räke. Überraschenderweise schnitt vermeintlich negativer oder dunkler Humor nicht pauschal schlechter ab. Noch einmal ein Zitat: Satire und Ironie zählen zwar zu dunklem Humor, wir haben aber keinen negativen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden der Befragten gefunden. Zitat Ende. So Räke. Für Zynismus und besonders Sarkasmus gab es dagegen negative Effekte. Deshalb ist der Einsatz von Sarkasmus aber nicht generell zu verurteilen. Noch ein Zitat: Eine kurze sarkastische Bemerkung unter Kollegen und Kolleginnen kann dabei helfen, den eigenen Ärger loszuwerden. Das sagte Professor Dr. René Breuer. Der Einsatz von Humor ist den Forschenden zufolge einer von mehreren Faktoren, die das Wohlbefinden im Beruf beeinflussen können. Zitat: Das Wissen über die Effekte von Humor kann dabei helfen, Gespräche mit Patientinnen und Patienten angenehmer zu gestalten. Deshalb sollten Wartezimmer keine Comedy-Clubs werden. Es geht vielmehr um einen bewussten und angemessenen Einsatz.